ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Wer danach sucht, findet sie in allen Kulturen. Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können. Früher nannte man sie transsexuell, heute Transgender. Auch bei uns werden sie sichtbarer. Immer mehr Jugendliche wenden sich an Arztpraxen und spezialisierte Beratungszentren. Sie wünschen sich geschlechtsangleichende Behandlungen durch Hormontherapie und Operationen. Diese Zahl steigt seit 5 bis 10 Jahren kontinuierlich und deutlich an. Zurzeit arbeiten 27 Kinder- und jugendmedizinische Fachgesellschaften und 2 Betroffenengruppen an einer neuen Leitlinie. Sie soll die Behandlung von Transjugendlichen sicherer machen und verbindliche Behandlungsstandards festlegen. Aber was heißt das konkret?
Geschlechtsangleichung bei Jugendlichen. Eine existenzielle Entscheidung. Eine Sendung von Carmen Stein.
Also, was heißt das konkret? Sollten schon Jugendliche dabei unterstützt werden, ihren Körper unwiederbringlich so zu verändern, weil ihr Leidensdruck so groß ist? Oder macht sich die Medizin damit zur Gehilfin für einen Zeitgeist-Hype, der den Jugendlichen letztendlich großen Schaden zufügt? Es ist ein vielschichtiges, ein Aufregerthema. Ob medizinisch, psychologisch oder sozial, alle Fragen rund um Gender-Identität lösen politische und ideologische Debatten aus. Mir allerdings geht es um die medizinisch-wissenschaftliche Seite. Die möchte ich wirklich genauer verstehen. Dazu habe ich mich mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten verabredet und auch mit einer betroffenen Familie. Vorab brauche ich vor allem erst einmal eine Begriffsklärung. Was genau bedeutet Transgender in der Medizin? Das erklärt mir Dr. Dagmar Pauli von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Dort begleitet sie als Psychiaterin seit 2009 Transkinder und Jugendliche.
Trans oder Transgender ist das, was wir als Geschlechtsinkongruenz bezeichnen. Das heißt, dass das psychische und das körperliche Geschlecht irgendwie nicht in Übereinstimmung sind. Und das ist oft so ein Gefühl von Inkongruenz, von Unstimmigkeit. Und es kann auch begleitet sein von einem Leidensdruck. Also wir sagen dann Geschlechtsdysphorie, wenn man dadurch ein Leiden verspürt, dass das psychische und das körperliche Geschlecht nicht zusammenpasst.
Verlässliche Studien dazu, wie viele Menschen sich falsch in ihrem Körper fühlen und darunter leiden, gibt es nur wenige. Sie liefern Hinweise, mehr nicht. Denn jahrzehntelang war die Forschung nicht wirklich an dem Thema interessiert. Das hat sich erst seit wenigen Jahren verändert. Auch lässt sich bisher nicht erklären, wie eine Geschlechtsvarianz entsteht, sagt Dagmar Pauli. Vor allem auch deshalb, weil die Geschlechtsidentität eines Menschen nicht fest mit dem biologischen Geschlecht verknüpft ist. Vielmehr entwickelt sie sich als Teil unseres individuellen Ich. In Kindheit und Jugend. Auch im Zusammenspiel mit der Umwelt, durch persönliche Erlebnisse, soziale Erfahrungen in Schule und Familie. Bei einigen ist die Entwicklung bereits in der Grundschulzeit abgeschlossen, so vermuten die Forschenden. Bei anderen dauert sie etwas länger und erst mit Beginn der Pubertät wird klar, das biologische Geschlecht passt nicht zur Geschlechtsidentität.
Einerseits gibt es einige Studien, die darauf hindeuten, es kann so biologische Ursachen haben. Es kann mitbedingt sein durch Veranlagung, sagen wir es mal so. Das ist aber nicht 1:1, weil es gibt sogar Zwillinge, die eineiig sind, wo eine Person transgender ist und die andere nicht. Also das ist nicht 100%.
Ich staune. Seit rund 20 Jahren arbeite und recherchiere ich als Wissenschaftsjournalistin zu medizinischen Themen. Aber noch nie bin ich dabei auf so viele Unsicherheiten, Vermutungen und vorläufige Einschätzungen gestoßen wie beim Thema Transgender. Ich vermute, das liegt daran, dass Transmenschen hierzulande über Jahrzehnte als verhaltensgestört oder als psychisch auffällig wahrgenommen und entsprechend behandelt worden sind. 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO dieses Verständnis korrigiert und die Transidentität aus dem Katalog der psychischen Erkrankungen entfernt. Seither hat sich viel verändert, um die Stigmatisierungen, die damit verbunden waren, aufzuheben. Praxen und Spezialambulanzen bieten Therapien, Beratung und auch geschlechtsangleichende Behandlungen an, also Hormongaben und Operationen. Als Kinderendokrinologe versteht sich Dr. Christoph Land darauf, wie Hormone die Organe des Körpers und damit auch das Wohlbefinden seiner jungen Patienten regulieren. In seiner Praxis in München behandelt er seit vielen Jahren auch Transkinder und Jugendliche. Land sagt, Schätzungen nach liegt die Anzahl der Transmenschen bei knapp unter 1%. Das wären also in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen mit einer Transidentität. Allerdings sagt Land auch,
wahrscheinlich nur ein Fünftel der Betroffenen wenden sich dann an Fachexpertinnen oder Fachexperten, die ihnen weiterhelfen sollen.
Denn längst nicht alle, die sich als geschlechtsinkongruent beschreiben, leiden darunter.
Diejenigen, die dann aber zu uns kommen, das ist dann häufig eine Gruppe von Betroffenen, die schon sehr hohen Leidensdruck in Bezug auf die bestehende Geschlechtsinkongruenz aufweisen. Und dieser Leidensdruck, der führt dann auch dazu, dass man wirklich dringend, gerade im Jugendalter, einfordert, dass eben ärztliche Hilfe geleistet wird.
Nach gründlicher Überlegung mit dem Arzt heißt der nächste Schritt fast immer Pubertätsblocker einnehmen. Also Hormone, die den Eintritt oder Fortgang der Pubertät verhindern bzw. herauszögern und damit erst einmal Druck aus der Entscheidungsphase nehmen.
Wir machen das nicht, um sozusagen experimentell auszuprobieren, wie fühlt sich denn der Mensch mit einer Hormonblockade, sondern wir machen es darum, dass die Betroffenen Zeit finden, sich selbst im Alltag in ihrer Geschlechtsrolle zu definieren, zu finden und das zu überprüfen.
Pubertätsblocker sind in der Medizin nicht unbekannt. Seit den 1990er Jahren werden sie Mädchen verschrieben, die sehr früh in die Pubertät kommen, also schon mit 8 oder 9 Jahren. Sie sind im Großen und Ganzen gut verträglich, können aber Nebenwirkungen verursachen, wie eine geringere Knochendichte oder verminderte Fruchtbarkeit. Trotzdem halten die meisten Fachleute sie für geeignet, um bei einer Geschlechtsdysphorie zu Beginn der Pubertät etwas Zeit zu gewinnen. Nach Angaben der Barmer Krankenkasse haben sich die Behandlungen mit den Pubertätsblockern allein zwischen 2014 und 2019 mehr als verdoppelt. Kritiker verurteilen deren Einsatz. Die Langzeitfolgen seien aufgrund der fehlenden Studien nicht wirklich abschätzbar. Und deshalb fordern sie, geschlechtsangleichende Behandlungen sollten nur bei Erwachsenen erlaubt sein. Wenn aber die Entscheidung gefallen ist und eine Geschlechtsangleichung tatsächlich stattfinden soll, dann erhalten die Betroffenen geschlechtsangleichende Hormone. Zum Beispiel das männliche Sexualhormon Testosteron, das die Stimme absenkt und den Bartwuchs auslöst. Oder das weibliche Sexualhormon Östrogen, um breite Schultern und Bartwuchs zu verhindern. Danach erst kommen Operationen in Frage, mit denen Geschlechtsorgane wie Brust und Penis angeglichen werden können. Das Statistische Bundesamt listet für das Jahr 2007 insgesamt 419 geschlechtsangleichende Operationen auf. 2022 waren es bereits 2600, also rund 6-mal so viele. Minderjährige machen dabei 7% aus. Das sind in absoluten Zahlen immerhin 182 Minderjährige, die sich 2022 wegen einer Geschlechtsdysphorie haben operieren lassen. Ich frage mich, ist das ein Akt von Selbstbestimmung, ein Zeichen einer größeren Liberalisierung der Gesellschaft oder doch eher Ausdruck einer Identitätskrise, wie sie in der Pubertät nicht unüblich ist? Vielleicht verstehe ich das besser, wenn ich mit jemandem spreche, der das gerade erlebt.
Fangen Sie einfach mal an.
So werde ich von Anna Meyer aufgefordert, als ich an einem Nachmittag im Februar mit Mikrofon und Aufnahmegerät in ihrer Küche sitze. Anna heißt nicht Anna und Familie Meyer heißt auch nicht Familie Meyer. Weil aber das Thema Transidentität für so viel Aufregung bis hin zu Hass sorgt, wollen Sie Ihren richtigen Namen lieber nicht im Radio hören. Zur Familie gehören 2 Kinder. Ein Mädchen, 13 Jahre alt, und ein Transjunge, 16 Jahre alt. Nennen wir ihn Finn.
2020, am Anfang der Corona-Phase, habe ich das einmal so ein bisschen gedacht. Aber da hatte ich halt noch lange Haare, habe mich weiblicher gekleidet und alles. Deswegen war so, vielleicht doch nicht. Und während Corona hat es dann alles angefangen, dass ich eine depressive Panikstörung entwickelt habe und dann auch nicht mehr zur Schule gegangen bin aufgrund dessen etc. pp. Es war dann auch tatsächlich so weit, dass ich fast nach Malsinsen gekommen wäre, also eine stationäre Klinik.
Bei den Aufnahmegesprächen in der Ambulanz der psychiatrischen Klinik kristallisiert sich heraus, dass Finns depressive Panikstörung die Folge einer Geschlechtsinkongruenz sein könnte. Und jetzt macht für Finn plötzlich alles Sinn. Die Eltern und die Schwester, die Großeltern und auch enge Freunde der Familie haben nichts davon geahnt und sind überrascht. Aber sie reagieren nicht mit Entsetzen oder Beschimpfungen. Letztendlich sind sie sogar alle ein bisschen erleichtert, erzählt die Mutter, denn in den Monaten davor hatten sie sich ganz furchtbare Sorgen um ihn gemacht.
Wir hatten hier Angststörungen, wir hatten hier Panikattacken. Er wusste nicht, woran es liegt. Er ging nicht mehr zur Schule. In sämtliche Richtungen haben wir überlegt, woran liegt das? Von sexueller Missbrauch bis Übergriffe, bis ist irgendwas auf dem Schulweg passiert. Wirst du gemobbt? Und als er mir dann sagte, Mensch Mama, was würdest du sagen, wenn? Ist das wirklich das? Ist es nur das?
Und Finns Vater ergänzt?
Eigentlich so aus der Situation heraus waren kurze Schlucken. Aber im Prinzip, ja, wie soll ich es ausdrücken? Aber solange dein Kind glücklich ist, mein Problem war wirklich so dieses, was kommt da alle auf uns zu?
Und damit sollte der Vater recht behalten. Es war und ist ziemlich viel, was auf Finn und seine Familie seither zugekommen ist. Wie damit umgehen, sich bei wem und wie outen? Welche medizinische Behandlung ist die richtige? Wie soll das Leben von Finn aussehen?
Im Endeffekt hat man das Gefühl, da wird die ganze Zeit geguckt. Es wird mit dem Finger auf dich gezeigt. Es wird hinter dir getuschelt.
In der Schule wird das Outing zunächst gut aufgenommen. Der Klassenlehrer unterstützt, die Freundinnen akzeptieren Finn. Nach einigen Monaten aber schlägt die Stimmung um. Erklären kann sich die Familie das nicht. Seither ist Finn ein Außenseiter in der Schule, was sich vor allem beim Sport, in den Umkleiden oder bei der Toilettennutzung zeigt. Die Mädchen wollen ihn nicht in ihrer Umkleide haben, weil er ein Junge ist, und zu den Jungs möchte Finn nicht gehen, weil er körperlich noch vieles von einem Mädchen hat.
Also diese blöden Sprüche oder blöde Bemerkungen sind Alltag geworden mittlerweile tatsächlich. Also es ist für mich schon fast unnormal, wenn ich aus der Schule komme und denke, wow, mal kein irgendwie Spruch in die Richtung, das ist selten geworden.
Ich frage ganz offen. Zweifeln Finn oder seine Eltern an der Entscheidung zur geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung? Nein. Trotz aller Unwägbarkeiten sind sie der Ansicht, dass es der einzige Weg für Finn ist, um später glücklich und zufrieden zu leben. Finn bekommt, nach ausführlicher Beratung mit dem interdisziplinären Team einer universitären Spezialambulanz, seit November 2022 Testosteron. Alle 4 Wochen eine Spritze. Seither ist seine Stimme tiefer geworden, sein Körper verändert sich, wird etwas kantiger und breiter. Das ist gut, sagt Finn, aber er möchte mehr.
Anfangs habe ich auch gedacht, ja komm, ich mache alles, ne? Direkt, ne? Einmal richtig, also Gebärmutterentfernung und ein Penisaufbau. So, mittlerweile, so, man informiert sich dann ja auch, und die Mastektomie, also die Brustentfernung, will ich immer noch definitiv. Das ist so mein Must-Have, so das muss definitiv weg. Anders werde ich mein Leben niemals glücklich leben können.
Die Geschichte von Finn ist in vielen Hinsichten typisch. Denn seit einigen Jahren hat sich die Klientel, die die Beratungsstellen aufsucht, deutlich verändert. Und das ist auf mehreren Ebenen eine erstaunliche Entwicklung. Denn erstens beobachten die Forschenden eine Verschiebung beim Alter der Betroffenen. Früher kamen vor allem Kinder mit einer vermuteten Transidentität, seit wenigen Jahren sind es immer mehr Jugendliche. Zweitens sind es vor allem geborene Mädchen. Auch darin ist die Entwicklung von Finn typisch. Denn bei den Kindern waren beide Geschlechter bislang annähernd gleich stark vertreten, sagt Saskia Fahrenkrug, die am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg die Sprechstunde Geschlechtsidentität Transgender leitet. Bei den Jugendlichen ist das anders.
Wir haben tatsächlich schon immer deutlich mehr im Jugendalter, mehr transmännliche Entwicklungen. Wir hatten lange so, ich glaube, es waren an die 80%, 80-20. Und jetzt haben wir inzwischen, wenn man jetzt nur die letzten Jahre nimmt, liegen wir bei 90-10.
Warum jetzt mehr Jugendliche kommen und vor allem deutlich mehr geborene Mädchen, dafür haben Forschende wie Saskia Fahrenkrug noch keine Erklärung. Denn dafür ist der Beobachtungszeitraum zu kurz. Es könnte daran liegen, dass das Thema Transidentität kaum mehr tabuisiert ist und dementsprechend die Angst vor dem Outing abgenommen hat, mutmaßt die Psychoanalytikerin. Dann hätte sich also nicht die absolute Anzahl der Betroffenen erhöht, sondern schlichtweg deren Bereitschaft, damit in die Öffentlichkeit zu gehen.
Während wir früher vorwiegend so ganz klassische Verläufe von der frühen Kindheit sahen, ist das jetzt eben deutlich heterogener geworden. Und es gibt schon Phänomene, wo man diese Hypothese der sozialen Ansteckung im Kopf hat.
Immer häufiger sind die Jugendlichen, die in der Hamburger Ambulanz um medizinische Hilfe bitten, psychisch instabil. Sie bringen neben einer vermuteten Transidentität Depressionen, Angststörungen oder soziale Phobien mit. Das meint Saskia Fahrenkrug, wenn sie von Heterogenität spricht. Und die erschwert den behandelnden Ärztinnen und Psychologen die Diagnostik, weil sich damit die Frage stellt, was zuerst da war, die psychische Störung oder die Geschlechtsdysphorie. Und was meint sie mit sozialer Ansteckung? Darunter verstehen Ärztinnen und Ärzte, dass sie sich also in einer allgemeinen Identitätskrise befinden und nicht vor allem in einer Krise mit ihrem angeborenen Geschlecht. Dass sie durch Influencer, Genderaktivismus, Popstars und Social Media Stories angesteckt, also dazu angeregt werden, eine Transidentität als Ursache dafür anzusehen. Diesen Verdacht äußern vor allem diejenigen, die geschlechtsangleichende Behandlungen bei Jugendlichen ablehnen. Eben weil sie vermuten, dass die Jugendlichen noch nicht über genügend Reife verfügen, um die ganze Tragweite ihrer Entscheidung zu überblicken. Und auch, weil sie den Anstieg der Ratsuchenden eher für die Folge von einem Zeitgeistphänomen halten. Dagmar Pauli von der Uniklinik in Zürich sieht das ganz anders.
Ich halte gar nichts davon, diese ganze Sache mit Transjugendlichen als Hype und als Mode abzutun. Es ist natürlich so, dass im Einzelfall man in einem intensiven Prozess immer schauen muss, ist diese Transidentität, diese Geschlechtsinkongruenz, ist es dauerhaft? Ist es sehr wahrscheinlich so, dass es überdauern wird? Und da müssen wir eine gemeinsame Einschätzung treffen.
Als Orientierung dient den Behandlern dabei das sogenannte Amsterdamer Protokoll. Schon in den 1990er Jahren nämlich wurden in den Niederlanden Transjugendliche medikamentös bei einem Geschlechtswechsel unterstützt und danach für längere Zeit immer wieder befragt. Mit dem positiven Ergebnis, dass Leid, Ängste und Unzufriedenheit deutlich abgenommen hätten. Das Protokoll weist allerdings gravierende Mängel auf. Die Gruppe der Betroffenen war zum Beispiel extrem klein und sehr sorgfältig vorausgewählt. Jugendliche mit Begleitproblematiken wie Depressionen wurden ausgeschlossen. Insofern sind diese Erkenntnisse nur begrenzt auf die Jugendlichen übertragbar, die heute in die Praxen kommen, betont Saskia Fahrenkrug. Die Psychiaterin Dagmar Pauli hält vor allem eins für entscheidend: die Jugendlichen ernst zu nehmen. Transident zu sein, suche sich niemand aus. Deshalb sei es enorm wichtig, dass in einem längeren und sehr sorgfältigen Prozess genau abgeklärt wird, wie groß ist das Leid dieses jungen Menschen und rechtfertigt das die medizinische Behandlung.
Ich sage, ja, du bist jetzt ein Mädchen, ich sehe es ja, du möchtest es so, du trittst ja auch so auf, aber vielleicht ist es ja nicht für immer oder hast du schon gut überlegt und vielleicht brauchst du nicht sofort die medizinischen Behandlungen. Also ich stelle das nicht so in Frage, ihre Identität, sondern ich versuche, sie vor vorschnellen Entscheidungen zu bewahren.
Denn eins steht fest, die wissenschaftlichen Grundlagen sind dünn. Und deshalb lässt sich nicht sicher prognostizieren, ob ein junger Mensch bei seinem Wunsch nach einem Geschlechtswechsel bleiben wird. Diese Entwicklung ist so jung, dass Langzeituntersuchungen noch ausstehen. Andererseits ist der Leidensdruck bei vielen so groß, dass sie dringend nach Hilfe verlangen. Und zwar jetzt und sofort. Das Ziel der behandelnden Ärztinnen und Psychologen ist deshalb, dass sie gemeinsam mit den Jugendlichen und ihren Eltern zu einer sogenannten informierten Entscheidung kommen. Dass sie im Beratungsprozess die Balance finden zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Risiko, dass eine viel zu frühe Diagnose einen jungen Menschen viel zu früh festlegt.
Manchmal beschreiben wir das Jugendlichen, wir sind gut bezahlte Zweifler. Ne? Also wir bezweifeln mit dir gemeinsam nochmal alles genau, nicht um dich zu widerlegen, sondern um unbekannte Größen vielleicht zu fassen zu kriegen.
Aber genau das ist wichtig, das Zweifeln. Denn hier geht es um teilweise unumkehrbare Eingriffe. Für die Ärzte ist die Begleitung in dieser Entscheidungsphase ein Drahtseilakt. Greifen Sie zu früh ein, riskieren Sie, dass die Geschlechtsinkongruenz die Pubertät nicht überdauert und sich diese Behandlungen später als großer Schaden erweisen. Warten Sie dagegen zu lange, dann laufen Sie Gefahr, dass die Jugendlichen dadurch in eine psychische Ausnahmesituation geraten, mit manchmal tödlichen Folgen. Die Suizidraten, beobachten Forschende, liegen bei Transjugendlichen höher als bei anderen Heranwachsenden. Christoph Land?
Die Frage ist also, ist es besser, nichts zu tun und abzuwarten und gegebenenfalls den Leidensdruck und die Probleme für den Individuellen, der nicht behandelt wird mit Hormonen, dass sich das erhöht, der Leidensdruck? Oder ist es besser, was zu tun und die Chance zu haben, dass er in den 20er Jahren, also in der dritten Lebensdekade, dann ein freieres Leben führen kann?
Auch der Deutsche Ethikrat hat dieses Dilemma in einer Ad-hoc-Stellungnahme 2020 benannt und dringend mehr wissenschaftliche Untersuchungen gefordert. Bis die vorliegen, können sich die behandelnden Therapeuten und Ärztinnen nur an das Amsterdamer Protokoll halten und jeden Einzelfall sorgfältigst prüfen. Denn immer wieder sorgen Fälle von Detransition für Aufsehen. Das heißt, dass Menschen, die sich in einer bestimmten Lebensphase als transident wahrgenommen und eingeordnet haben, hormonell oder operativ geschlechtsangleichend behandelt wurden, Jahre später diesen Schritt bereuen und in ihr angeborenes Geschlecht zurück wollen. Diese Fälle sind zwar sehr selten, aber es gibt sie. Aus Deutschland liegen dazu keine belastbaren Daten vor. Eine Befragung aus den Niederlanden kommt zu dem Ergebnis, dass rund 1% der Transmenschen unzufrieden sind mit der Geschlechtsangleichung. In Schweden waren es bei einer Langzeitstudie rund 2%, in den USA dagegen rund 8%. In allen Studien allerdings wird nicht erklärt, was das genau heißt, mit der Geschlechtsanpassung unzufrieden zu sein. Wollen die Betroffenen in ihr angeborenes Geschlecht zurück? Fühlen sie sich unwohl? Werden sie angefeindet? Insofern sind auch diese Zahlen nicht wirklich hilfreich, um die Wahrscheinlichkeit einer Detransition einschätzen zu können. Wegen all der Unwägbarkeiten und Risiken, die dieses existenzielle Thema mit sich bringt, sind Ärzte und Therapeutinnen erleichtert, dass ihnen ab April endlich eine umfangreiche medizinische Leitlinie zur Verfügung stehen wird. Sie formuliert klare Kriterien für die Diagnostik und Behandlung von Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie. Die 27 Kinder- und jugendmedizinischen Fachgesellschaften und zwei betroffenen Gruppen waren sich in fast allen Formulierungen einig. Oberstes Ziel der Leitlinie: die richtige Balance finden. Einerseits will sie das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Selbstbestimmung stärken. Gleichzeitig bietet sie den Medizinern jetzt verbindliche Vorgaben, um die Betroffenen auf ihrem Weg angemessen begleiten zu können.
Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Geschlechtsangleichung bei Jugendlichen. Eine existenzielle Entscheidung. Eine Sendung von Carmen Stein.